Hallo, herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast. Genau, mit heute auch noch Alex, mir und Jessica. Wir haben jetzt den ersten Monat noch, also den Monat nach dem ersten Podcast genutzt, um so ein bisschen Fragen aus der Community uns anzuschauen. Wir haben viel Feedback bekommen, auch Anregungen dadurch und nehmen uns der Themen ja gerne an und freuen uns auch über das ganze Feedback. Heute geht es einmal ums E-Rezept und auch insgesamt die ganze Telematikinfrastruktur in der Praxis. Dazu erläutern wir ein bisschen was. Und dann geht es im zweiten Teil nochmal um die Besetzung der Dienste in unserer Anlauf-Notfallpraxis für Kinderärzte und ja die Schwierigkeiten, die sich da so ergeben. Viel Spaß!
Ja, Folge 2, Gesundheitszone. Wie war denn euer Leben jetzt im ersten Monat als Podcaster? Rinnen. Fangen wir mal an mit dir, Jessica. Haben sich Leute aus deinem direkten Umfeld bei dir gemeldet?
Ja, hallo Alex, vielen Dank für die Zeit. Ja, tatsächlich ja. Haben sich viele Freunde und Bekannte gemeldet, die das dann gehört haben, die auch begeistert waren. Ich muss sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so eine große Resonanz hat. Vielleicht bin ich auch in dem Metier nicht so drin wie du. Allerdings habe ich schon auch in der Corona-Zeit viel angefangen, Podcasts zu hören. Und ja, fand das wirklich toll, dass wir so viele Rückmeldungen auch bekommen haben. Ich kann sagen, dass ich jetzt seit ein paar Tagen auch endlich einen Discord-Account habe und auch gerne dann demnächst Fragen beantworten möchte.
Bist du denn schon in diesem Discord-Forum, im Gesundheitszone-Forum? Hast du das?
Ja.
Bist du da schon drin?
Ja.
Wie heißt du?
Was denn? Ja, ich habe noch keinen Namen, das ist das Problem.
Also bist du noch nicht drin. Baltik, Katrin ist schon drin. Wie war dein erster Monat als Podcasterin?
Ich fand das auch interessant mit der Resonanz. Also mir ist schon klar, dass das natürlich über, Alex Podcast Kassenzone viel verlinkt wurde und dann hören das auch viele Leute. Ich glaube, sonst ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, das so an Mann zu bringen, das Thema. Wir haben interessante E-Mails bekommen, auch von relativ unterschiedlichen Leuten, sag ich mal. Welche, die im IT-Bereich tätig sind, welche, die sagen, sie waren auch mal irgendwie Arzt und hatten da keine Lust zu. Und machen jetzt auch eher was im wirtschaftlichen Bereich. Und wir wurden sehr bestätigt insgesamt, dass die Leute gesagt haben, ja Mensch, das sind die Themen, die wir auch mit unseren, ob das die Mutter jetzt eine Kinderärztin ist oder der Bruder irgendwie eine Praxis sonst wo hat, haben alle das so, kennen alle diese Themen und freuen sich, dass das mal so irgendwie überhaupt aufgegriffen wird. Wir haben auch schon sehr viele Gastkandidaten-Vorschläge bekommen in diesen E-Mails. Da habe ich auch schon ein bisschen darauf geantwortet, dass wir das erstmal sortieren müssen und dann bestimmt auch mal darauf zurückkommen. Also da geht es irgendwie um Vorstände von Apothekern oder auch von der IT-Branche, sogar jemand von Turbomed. Und super spannend. Genau, wir müssen uns so leider selber erstmal so ein bisschen sortieren.
Okay, ich habe ja auch ein bisschen durchs Feedback durchgelesen. Also die E-Mails sehe ich nicht, die bekommt ihr beide direkt, aber im Discord-Forum war auch unter anderem, wurde die Frage gestellt, was verdient man denn jetzt am Ende? Da sind wir ja gar nicht so weit reingekommen. Mein Verständnis ist, dass du noch zu jung bist als Besitzerin einer Arztpraxis und noch keinen vollen KV-Durchlauf gemacht hast. Das heißt, es gibt noch so ein paar Fragezeichen, was du verdienst. Du weißt nur, dass es wahrscheinlich nicht ausreichend ist oder nicht so viel wie gedacht. Kommen wir da nochmal dazu, zu dieser Frage.
Ich denke schon, dass wir dazu kommen. Bei mir würde es halt noch ein bisschen dauern, aber es gibt tatsächlich auch schon einige Kollegen, die sich gemeldet haben, die tatsächlich auch als Interview zur Verfügung sich stellen würden. Bei mir ist es tatsächlich so dadurch, dass ich im Prinzip die Praxis erst mit dem Abgeber zusammengeführt habe und jetzt erst ein Jahr mit meiner Kollegin zusammen habe, sind die Zahlen halt einfach nicht aussagekräftig. Wir hatten im letzten Jahr halt auch ziemlich viel Wechsel. Das ist ein Kollege, den wir angestellt hatten, gegangen. Ein anderer ist auch noch gegangen. Ich bin tatsächlich auch krankheitsbedingt 2 Monate ausgefallen. Von daher ist es halt im Moment nicht wirklich aussagekräftig und auch die Steuerberaterin sagte, man muss halt im Prinzip einmal 2 Jahre abwarten und dann kann man halt auch wirklich sagen, was dann dabei rumgekommen ist. Aber im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht es nicht so aus, dass man davon wirklich viel mitnehmen kann, leider.
Wobei das ja ein bisschen im Widerspruch steht zu diesen Statistiken, die wir uns ja angeschaut haben, die, glaube ich, auch von der KV erstellt werden. Oder von wem die kommen. Auf jeden Fall steht da ja drin, dass der durchschnittliche Kinderarzt ungefähr 200.000 Euro nach Kosten mitnimmt. Aber nach erster Stichprobe in eurem Umkreis, sozusagen Ärzte, die ihr fragt, auch mit lang eingesessenen Praxen, auch mit hohem Privatanteil, kommt das eigentlich bei keinem hin. Also jeder sagt eigentlich, dass er anderweitig aufstocken muss. Oder einfach so viele Überstunden machen muss, dass er über die Runden kommt. Also diese 200.000 Euro Durchschnittserlös, da müssen wir uns da nochmal mit beschäftigen, wie diese Statistik überhaupt zustande kommt, weil das passt ja offensichtlich nicht mit dem zusammen, was ihr so wahrnimmt.
Also ich glaube, diese 200.000 Euro Durchschnittsstatistik, also eine ist auch vom Statistischen Bundesamt tatsächlich aufgeführt gewesen. Und ich glaube, das waren dann 270.000 abzüglich noch so ein bisschen Personalkosten für einen Einzelsitz. Kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass es ja auch viele Kinderärzte gibt, die eine Zusatzbezeichnung haben, wie eben Kardiologe oder Pulmologe, Allergologe. Und bei denen mag das schon sein, weil die eine viel höhere, erstmal eine feste Termindichte haben, glaube ich, und weniger Akutpatienten machen. Das leisten wir halt eher. Und dadurch haben die auch größere Einnahmen. Genau. Ich habe tatsächlich auch zwei Kolleginnen direkt gefragt, die auch eine Art Einzelpraxis betreiben. Die wollten sich zu den Zahlen halt nicht äußern. Also ich weiß nicht, ich glaube, teilweise ist es ihnen auch wirklich unangenehm. Erstens, weil man nicht so wirtschaftlich arbeitet, dass da was bei rumkommt. Ist ja auch nicht irgendwie, ja, irgendwie schön, das so zu erzählen. Und aber ich denke, dass in der nächsten Folge schon jemand da sein wird, der darüber berichten kann. Also wir sind da am Ball, dass wir auch wirklich Zahlen dahingehend liefern.
Okay, dann fangen wir mal vielleicht mit dem Community-Feedback an und arbeiten uns dann in die 2-3 Themen vor, die ihr vorbereitet habt, habe ich gehört, hier im Vorgespräch am Küchentisch. Also es gab viel Bestätigung, also Leute, die sagen, ja, es geht uns ganz genauso gut, dass man darüber gesprochen wird. Es gab Angebote aus der Community und ich glaube, ich habe auch so eine Studie gesehen oder eine Masterarbeit von einem Community-Teilnehmer. Die fand ich sehr interessant. Da ging es um die und das Setup des Gesundheitswesens und wo die ganzen Einnahmen eigentlich hingehen.
Ja, genau, fand ich auch spannend. Das war es auf Englisch, ob es jetzt eine Masterarbeit war, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall für einen Professor hat er das geschrieben. Und da hat er so ein bisschen ja aufgedröselt, was wo das Geld bleibt. Und letztlich ist er zumindest davon ausgegangen oder hat es berechnet, dass so ein deutscher Bürger, sage ich mal, im Schnitt 666 Euro im Monat an KV-Beitrag, also an Krankenkassenbeitrag bezahlt. So, natürlich auch vom Arbeitnehmer, aber das ist der Schnitt und es werden 14% sind nur für die Verwaltung quasi. Das, also 14% des ganzen Geldes für diese GKV-Beiträge wird nur für die Verwaltung genutzt. Das fand er natürlich erschreckend und er hat auch noch mal so ein bisschen angebracht, wir sagen eben, wir verdienen nichts. Und andererseits ist es natürlich auch so, wenn man jetzt als normaler Bürger irgendwie einmal im halben Jahr zum Hausarzt geht und sich denkt, ich zahle jeden Monat 666 Euro, also teils von mir, teils vom Arbeitgeber. Und dann werde ich in 5 Minuten da durchgeschleust. Da fühlt sich natürlich auch so ein bisschen betrogen. Also die Sichtweise fand ich noch mal gut. Genau, und ja, das war so. Das war die interessanteste Studie, fand ich.
Okay, da können wir ja, falls das nochmal sich irgendwann anbietet, hier in den Podcast-Folgen nochmal im Detail drauf eingehen. Noch anderes spannendes Feedback, was erwähnenswert wäre?
Nee, eher so, also das ist schon spannend, aber eher mit was mit Gastvorschlägen dann auch zu tun hat tatsächlich. Ob man jetzt da eher in die Telematik-Infrastruktur näher will über Turbomed oder ob man jetzt sagt, man braucht nochmal jemand aus dem Pharma. Konzern oder Apotheken. Genau, es sind schon Themen, die wir alle aufgreifen, aber jetzt nichts, wo man noch groß irgendwie ja Sachen berichten könnte.
Okay, worum soll es heute denn im Detail gehen? Also es geht noch nicht um den Verdienst einer Praxis und was da nicht bei übrig bleibt, sondern ihr habt andere Themen. Was habt ihr mitgebracht?
Wir haben jetzt tatsächlich uns gedacht, einmal wollten wir was zum E-Rezept erzählen und da auch so ein bisschen ausholen und überhaupt über diese ganze Telematik-Infrastruktur, die uns so aufoktroyiert wurde. Und als zweites nochmal über die Situation in der ja, Anlaufpraxis, also in dem quasi kassenärztlichen Notdienst, den wir leisten als ja, Praxisinhaber oder Angestellte. Die beiden Themen, weil das, ja, da haben wir auch ein paar Zahlen und genau.
Los geht's.
Ja, also das E-Rezept ist ja quasi ab dem 01.01.24 verpflichtend für uns Ärzte in den Praxen, auch für die Hausärzte. Da geht es ja so ein bisschen darum, dass die verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die zulasten der Krankenkasse gehen, im Prinzip ja verordnet werden müssen. Und da wurde dann quasi von uns verlangt, dass wir ja alles an Telematikstruktur in der Praxis einrichten, so dass wenn der Patient jetzt kommt, wir über unser Softwaresystem halt ein Rezept ausstellen, beziehungsweise nicht mehr so wie früher auf Papier, sondern das wird halt in der Software sozusagen ja bereitgestellt, wird dann signiert. Und geht dann an den Server, der das dann aufnimmt und wird von der Apotheke abgerufen. Also so funktioniert das.
Alles viel besser und weniger Papier.
Ja, also die Idee dahinter war ja tatsächlich weniger Papier, was bestimmt eine gute Sache ist. Wir haben aber trotzdem weiterhin Papier für die Privatpatienten. Da müssen wir die Rezepte immer noch ausdrucken. Das hatte Herr Lauterbach vielleicht nicht ganz mitbedacht. Auch die Ergo-Logo-Rezepte und ich weiß nicht, was bei den Hausärzten dann noch ist. Die haben ja auch noch andere Sachen. Das muss auch alles noch auf Papier ausgedruckt werden. Oder zum Beispiel auch die Betäubungsmittelrezepte. Das geht halt noch nicht per E-Rezept.
Und warum? Also ich kenne ja diesen Unterschied ja gar nicht zwischen Privat- und Kassenpatient. Katrin geht ja immer hier zum Arzt, bei den Kindern. Ich gehe nicht zum Arzt. Und die, wie funktioniert das beim Privatpatienten, wenn er ein Rezept braucht?
Der kriegt sein Rezept immer noch quasi ausgedruckt in die Hand.
Was macht
er
damit?
Mit Unterschrift. Dann geht er in die Apotheke damit.
Und dann zahlt er selber.
Ja.
Erstmal.
Genau,
und
der
das,
zahlt
und
es
dann
selber,
reicht, das irgendwie ein.
Reicht es dann ein bei der Krankenkasse und kriegt es dann wieder. So funktioniert das ja. Genau, und es war schon tatsächlich sehr hoher Aufwand. Ich weiß nicht, was Katrin da sagt, was bei denen in der Praxis los war. Aber die Voraussetzungen, auch die Vorschriften der KV waren, wir mussten im Prinzip einen Konnektor installieren oder kaufen. Der musste eine bestimmte Version haben, PTV5.
Das
wenn man
Hardware
das nicht,
oder Software? Also ist das irgendwas, was du irgendwo installierst auf dem Rechner,
ja,
oder ist das irgendein Gerät?
Nee, das steht im Keller. Genau,
es ist ein Gerät, es ist ein
Gerät.
Hardware. Man kann es anfassen.
Genau, man kann es anfassen, das steht bei uns im Keller. Und genau, das musste erstmal neu gekauft werden, wenn es halt nicht schon einer war, der ja, den man hatte. Und dann musste tatsächlich, die Voraussetzungen sind noch, dass wir jeder einen neuen Arztausweis haben, der sozusagen auch dazu da ist, diese Übertragung möglich zu machen, weil du musst die Rezepte ja auch irgendwie signieren. Der kostet pro Arzt so, ich schlag mal um, ungefähr 500 Euro. Mhm. Meine Kollegin und ich haben...
Und der Konnektor, was kostet der?
Ah, oh, das
dreistellig, vierstellig?
Ja, doch, dreistellig.
Dreistellig,
ja,
okay.
Knapp.
Knapp vierstellig,
knapp,
okay.
Wahrscheinlich eher mehr. Genau, und da ist es so, also wir hat der Arztausweis, der meine Kollegin und ich haben zum Glück den noch über die Klinik damals bekommen, so bummelig 500 Euro. Die KV hatte uns gesagt, unsere Weiterbildungsassistenten müssen den auch auf jeden Fall haben. Haben wir dann auch mitfinanziert. Jetzt stellt sich heraus, dass wir das dann für die netterweise gemacht haben. Eigentlich brauchen sie ihn nicht wirklich. Genau, dann muss man genau gucken, dass die Drucker, die man in der Praxis hat, auch im Prinzip fähig sind, falls jemand unbedingt das Rezept oder diesen QR-Code, mit dem man in die Apotheke geht, ausgedruckt haben möchte. Das muss also auch dann ein bestimmter Drucker sein. Ja, das.
Was macht er sonst, wenn es nicht ausgedruckt wird? Wie geht das sonst, die Übertragung?
Also,
woher weiß die Apotheke, dass die Person, die da vor ihm steht, jetzt berechtigt ist, da irgendein Medikament zu bekommen?
Also es ist so, ich mache in meinem Praxissoftware, verordne ich zum Beispiel Paracetamol, signiere das. Dafür muss ich aber an einen extra Computer gehen, wo ein Kartenlesegerät ist, wo mein Arztausweis drin steckt. Dann signiere ich das. Das geht dann quasi an den Server, der im Keller steht. Und dann kann die Apotheke das abrufen. Das heißt, der Patient geht dann mit der versicherten Karte in die Apotheke. Der Apotheker hat genau das gleiche Modul wie wir, steckt die Karte da rein und sieht, okay, es wurde für das Kind jetzt Paracetamol oder was weiß ich, Benuron, Ibuprofen verordnet, sieht das und gibt das dann raus. Ein Vorteil tatsächlich, den ich sehe, ist, wir haben weniger Papier. Man kann tatsächlich, wenn man sieht, das Medikament ist eigentlich nicht das, was man wollte, kann das von uns wieder gelöscht werden. Das kann auch vom Apotheker dann gelöscht werden und man kann was ändern. Das ist noch so ein Vorteil, den ich...
Ja, genau. Und wenn man jetzt schon mal im Quartal da war mit seiner Karte und man braucht ja dann eben, was weiß ich, ein anderes Medikament oder das gleiche nochmal, dann kann man auch einfach in der Praxis eben eine E-Mail schreiben, Bescheid sagen und wir können dann quasi auch digital das fertig machen und dann muss der Patient nicht oder die Eltern müssen nicht zu uns in die Praxis kommen. Die gehen dann mit ihrer Karte in die Apotheke und bekommen das Rezept. Also das finde ich ist schon ein großer Vorteil. Nachteil finde ich auf jeden Fall, also man muss es erklären natürlich, man erklärt es den Eltern. Meistens stehen die Eltern dann trotzdem nochmal vorne am Tresen und warten auf irgendeine Art von Rezept oder QR-Code oder Karte. dann erklärt man es nochmal. Das ist ja auch okay. Und dann ist auch noch meines Erachtens ein Nachteil, die gehen dann ja mit dieser, mit ihrer KV-Karte, gehen sie dann mit ihrer Versichertenkarte, Entschuldigung, gehen sie dann in die Apotheke, das wird da eingelesen. Und die Eltern sehen dann gar nicht unbedingt mehr die Dosierung. Also bei gewissen Dingen, also steht natürlich online da, ja, aber der Apotheker sagt es wahrscheinlich auch nochmal, schreibt es manchmal netterweise vielleicht auch auf die Verpackung. Aber ich habe oft das Gefühl, ich gebe schon manchmal noch Zettel mit raus, auch wenn es mehrere Medikamente sind, die man verschreibt, um da nochmal die wichtigen Informationen drauf zu schreiben, weil die jetzt eben nicht mehr so auf dem Rezept zu sehen sind.
Und kann der Kassenpatient diese Information auch digital irgendwo abrufen?
Nein.
Oder sich irgendwo einloggen?
Nein.
Der sieht es nirgendwo.
Der sieht es halt nicht. Und das sind für die gängigen Sachen ist das kein Problem, aber wenn es meinetwegen mal um Inhalation geht und Eltern geben Medikamente das erste Mal, da sehe ich manchmal noch so ein Problem oder dass man dann denkt, ah, war das jetzt irgendwie vom Antibiotikum 5 Milliliter oder doch eher 3,75? Also wie gesagt, im Idealfall schreibt der Apotheker denen das nochmal auf. Aber es ist, genau, manchmal führt es eben auch zu erhöhtem Erklärungsbedarf und es hakt natürlich auch mal. Also es gibt sowas, das nennt sich auch Komfortsignatur, das haben wir in der Praxis, das bedeutet, dass ich quasi einfach nur immer, wenn es neue Rezepte gibt oder neue Rezepte angefordert werden, dann machen meine Arzthelferin so eine Liste und dann gehe ich die durch und gucke einmal, ob das so ungefähr stimmt und dann mache ich irgendwie signieren und versenden und dann ist es freigeschaltet. So, aber es ist wirklich, also sehr oft, dass es eben nicht funktioniert und dann muss ich jedes Mal zu dem Lesegerät, wo meine Karte eingesteckt ist und da meinen PIN eingeben. Und da hatten wir jetzt auch schon diverse Fehlermeldungen. Und naja, ich meine, es kostet auch Zeit, dann geht es manchmal gar nicht und da bekommt man halt keine Hilfe, jedenfalls keine schnelle Hilfe. Und da gibt es nicht so eine Nummer oder es gibt niemanden, wo man sagt, Mensch, der ist für uns zuständig, den rufen wir an, der regelt das. Das ist dann unser Problem halt, ne? Und im Zweifel stelle ich das alles aus und druck's aus.
Geht es denn wenigstens schneller als vorher?
Nee, eigentlich geht es nicht unbedingt schneller tatsächlich, weil wir, was Katrin jetzt auch gerade schon sagte, diese Signatur machen müssen. Es ist so ein bisschen, also ich sag mal, wir Kinderärzte hatten so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht mit ganz bedacht wurden, weil wir eigentlich eine andere, Sprechstunden-Durchlauf haben als zum Beispiel ein Hausarzt. Beim Hausarzt ist es so, da kommt die Oma dann einmal im Quartal, will ihre Blutdruckmedikamente für die 3 Monate haben und dann wird ihr gesagt, ja, machen wir fertig, können Sie dann morgen in der Apotheke abholen. Das nennt sich dann Stapelsignatur. Diese beiden verschiedenen Sachen gibt es. Komfort- oder Stapelsignatur, das musste auch alles dann eingerichtet werden. Bei der Stapelsignatur ist es halt so, da sammelt man die Rezepte dann einfach und am Abend geht der Arzt einmal hin und klickt die frei. Bei uns ist aber das Geschäft am Tag anders, nämlich da kommt die Mutter mit dem kranken Kind und wir verordnen zum Beispiel ein Antibiotikum oder Nasentropfen oder Fiebersaft, was die Mutter dann ja auch eigentlich gleich haben möchte. Und das ist schon ein Aufwand, der für uns mehr ist, weil du musst dann eigentlich jedes Mal nach dem Patienten entweder der MFA sagen, kannst du das mal freigeben, wobei eigentlich wir das selber machen sollen. Und das ist schon manchmal ein bisschen mehr Aufwand. Also es gibt bei uns, wenn es wirklich stressig ist, auch mal Tage, da rufen die Eltern dann an und sagen, ja, sie haben mir doch was verordnet, aber hier wird in der Apotheke gesagt, das ist gar nicht drauf.
Wie viele Prozente der E-Rezepte funktionieren denn quasi nicht nach Plan, wo ihr dann doch nochmal irgendwas hinterher telefonieren musst oder das kommt bei der Apotheke nicht an oder ihr müsst dann doch drucken wie bei Privatpatienten, so 1 von 100 oder 1 von 10?
Mehr. Also es gibt gute Tage, da ist es vielleicht irgendwie, da läuft's. Da wundert man sich manchmal dann auch, wie schnell das geht. Dann würde ich sagen, ist es vielleicht wirklich irgendwie 1 von 50. Und es gibt aber auch schlechte Tage, da ist es irgendwie, ja, da sind es dann 1 von 10. Mhm. Und man muss auch noch sagen, gewisse Medikamente, so Hilfs- und Heilmittel oder auch, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn ein Kind unter einer Verstopfung leidet, dann braucht das relativ regelmäßig Medikamente, um eben das quasi, dass diese Verstopfung behandelt wird. Das nennt sich so Makrogol-Präparat, Movicol, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, die brauchen das regelmäßig. Da wäre es eigentlich ganz schick, wenn die nicht immer kommen müssen, aber das darf man nicht auf einem E-Rezept verordnen. Und das muss man dann doch per Hand machen. Und das sind auch so Sachen, das lernt man mit der Zeit. Oder meine Chefin ist immer sehr informiert, die gibt mir dann eine Liste. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, so super, wir machen jetzt hier alles auf E-Rezept, sondern man muss sich auch immer nochmal vergewissern, ob das nun geht. Und da kommt auch immer so stückchenweise neue Informationen dann von der KV, genau, was jetzt sein darf und was wieder nicht sein darf. Und ja, also ich finde, es läuft in Ordnung, aber dafür, was wir alles da vorhalten müssen, das kommt gleich vielleicht auch nochmal, dass Jessica da auch nochmal was zu erzählt, dass wir halt diese ganzen E-Arztausweis, diese Konnektoren, diese ganzen Kartenlesegeräte, dann müssen wir eigentlich auch eine elektronische Impfausweis anbieten können, elektronische Patientenakte, diese ganzen Sachen, die machen halt Unmengen an Kosten. Es wird ein bisschen bezuschusst, aber ich sag mal, meine Chefin hatte mir das mal so mitgegeben, dass sie jetzt im Quartal sind das irgendwie so, ich sag jetzt einfach mal, gut 3.000 Euro, die sie bezahlt. Im Jahr kam jetzt nochmal letztes Jahr was dazu und letztlich werden wir dann mit 199 Euro von der KV bezuschusst. Und wenn wir diese ganzen Sachen nicht erfüllen, also wie elektronische Impfausweise vorhalten, elektronische Patientenakte, Notfallmanagementakte, dann gibt es Strafen.
Abzüge,
genau. Und das ist schon auch interessant, finde ich, weil viele dieser elektronischen Sachen sind für uns gar nicht so relevant.
Also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, ihr habt quasi mehr Kosten und weniger Ertrag.
Ja.
Und noch mehr Verwaltungsaufwand, weil wenn der Connector kaputt ist im Keller oder die Software geupdatet werden muss, sozusagen muss wieder jemand kommen und da reden wir dann von ja, mehreren hundert Euro, vielleicht sogar mehreren tausend Euro pro Jahr, die euch das E-Rezept am Ende kostet und ihr gar nichts habt von dem Komfortvorteil.
Ja, das würde ich schon so unterschreiben tatsächlich. Also wir kriegen 199 Euro pro Arzt von der KV jeden Monat. Quasi als Unterstützung für diese ganze Sache, mussten aber natürlich auch viel anschaffen. Den neuen Connector, ein so ein Kartenlesegerät, wovon wir drei Stück mindestens brauchen, weil wir drei Ärzte sind, kostet meist so 500 Euro ungefähr. Und wenn ich
aber es scheint ja dann auch so ein Monopol zu sein. Also so ein Kartenlesegerät ist ja technisch extrem simpel. So, da gibt es wahrscheinlich dann nur ein, zwei Anbieter, die das
ja,
dann
genau,
abnehmen können.
Genau, da gibt es nur ein, zwei Anbieter, dann musst du das kaufen, dann brauchst du wieder eine SMCB-Karte, um das alles einzurichten. Und dann muss man auch nochmal, das ist extra so eine Freischaltkarte, so ein, das kommt
von
extra.
Kommt da,
puh, von Medesign meine ich. Ja.
Okay.
Genau. Und dann muss man aber dazu noch sagen, das weiß ich nicht, wie es bei Katrin war, aber das kann ich wirklich so sagen. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich eine MFA, die sich, wenn ich es mal grob überschlage, ich glaube mindestens, wir haben im September letztes Jahr damit angefangen, mindestens 2 bis 3 Monate eigentlich hauptamtlich darum gekümmert hat, dass das alles funktioniert. Das heißt, die saß da, hat geguckt, wie funktioniert das mit dem Connector, wie ist die Anbindung an den Server unten, wie ist auch vor allem die Anbindung mit Turbomed. Also der Turbomed-Mitarbeiter, mit dem sie eigentlich täglich telefonierte, sagte, na, irgendwann wissen Sie was, ich habe das Gefühl, Sie kennen sich besser aus als ich. Die hat das wirklich super gemacht. Liebe Grüße nochmal an Ela von hier aus und Dankeschön. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, hätte Herr Lauterbach mit der Installation des E-Rezeptes ihr Gehalt vielleicht für diese 3 Monate auch gerne tragen können, weil die halt aus dem Geschehen in der Praxis dann wirklich auch mal raus war. Die hat halt nicht mehr viel mitarbeiten können, weil wir Ärzte natürlich auch die Patienten versorgen und uns nicht noch dann darum kümmern können. Also das ist schon echt ein großer Aufwand gewesen bei uns in der Praxis.
Also wenn man jetzt auf eine Kinderarzt Konferenz gehen würde und das Thema E-Rezept anspricht, sieht man im Wesentlichen Daumen runter. Also mehr Arbeit, wenig Freude. Also die Vorteile, die ja durch das E-Rezept und Digitalisierung des Gesundheitswesens ja entstehen sollen, ja, also zentrale Erfassung von Daten, schnellerer Datenabgleich, das kommt eigentlich nicht bei euch an. Ihr tragt quasi die
Ich kann das ja nur für mich oder für unsere Praxis sagen, aber ich sag mal so, wir treffen uns ja auch ab und zu mit den Kollegen auf dem Qualitätszirkel und als es dann anfing mit der, wir haben immer als Kinderärzte also einmal einen privaten Qualitätszirkel, einmal im Monat oder alle 2 Monate, und dann wird immer so einmal, privat, also kinderärztlich besprochen und dann auch nochmal einen kleinen Teil vom Berufsverband, vom BVKJ, eine Versammlung gemacht. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Male, als wir uns trafen und es darum ging, dass das eingerichtet werden muss, haben eigentlich alle irgendwie lange Gesichter gehabt und gesagt, oh, wie machst du denn das? Und man muss sich da ja auch erstmal irgendwie reinfuchsen, dass das dann auch funktioniert.
Und die Patienten, was können die machen, um euch zu helfen?
gar nichts. Denen muss man das ja auch immer noch erklären. Ne, viele Eltern stehen immer noch vor mir und sagen, ja, und wo ist jetzt mein Rezept? Dann sage ich, habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Sie gehen mit der Karte in die Apotheke, geben die da ab und dann kann der Apotheker Ihnen das Medikament ausstellen. Es gibt tatsächlich nur den Weg über eine App. Das heißt, man kann sich aufs Handy die App runterladen und dann kann man das auch mit dem Handy machen. Aber dann muss es tatsächlich auch ein Handy in einer neueren Generation sein. Mit den alten, glaube ich, geht das nicht.
Ja.
Ich habe es ehrlich gesagt noch mit meinem noch nicht ausprobiert.
Ja, genau, mit der App ist ganz interessant. Man hat ja schon so Väter, die sind da, vor allem Väter, die sind da auch sehr begeistert, dass das jetzt alles so elektronisch und die sagen, oh Mensch, super, richtig cool. Aber alle, die versucht haben, sich diese App irgendwie runterzuladen, sind kläglich gescheitert. Die haben gesagt, ja. Also die haben jetzt gesagt, es wäre so kompliziert, die hätten irgendwann aufgehört und genau. Auch, ja, ganz interessant.
Ich habe aufgegeben, ich glaube, die Barmer hat ja auch so eine App, da gibt's, und da, wenn man jetzt ein Passwort für den Personalausweis dann irgendwie nicht hat, ist quasi dieses Verifizierungsverfahren ist so kompliziert. Mhm. Ich würde sagen, ich mache fast täglich irgendwelche sozusagen Ident-Verfahren. Ich hab's aufgegeben. Mhm. Schöne Grüße an die Barmer hier an dieser Stelle. Okay, das zum Thema E-Rezept. Hab ich verstanden, also hohe Unzufriedenheit, weil sozusagen nicht komplett durchdacht und ihr habt quasi noch mehr Aufwand als ihr ohnehin schon.
Ja, und das läuft halt manchmal auch einfach nicht rund, ne? Also was Katrin schon vorhin sagte, es ist so tagesformabhängig, wenn dann, wir sind halt eine Praxis mit vielen Behandlungsräumen, wir haben 7 Stück, das heißt, wir haben viele Computer und wenn das mal einfach mit der Telematik nicht funktioniert, dann geht das mit dem E-Rezept auch nicht, da muss man den Computer neu runterfahren und nochmal wieder starten. Also das ist immer unterschiedlich tatsächlich, also das funktioniert nicht immer gut. Genau. Okay. Und dann ist auch die andere Sache, was wir vorhin sagten, wir kriegen zwar eine Unterstützung. Wir zum Beispiel hatten jetzt in der Praxis das Problem, was dann aber auch wieder Softwareanbieterproblem war. Ich habe in der Abrechnung vom vorletzten Quartal dann plötzlich minus 1.500 Euro gesehen, die abgezogen wurden, weil wir angeblich die Telematik nicht eingerichtet hatten. Wie gesagt, meine MFA
was
war damit...
Was ist die Telematik?
Ja, das ist dieses Ganze.
Ah, das ganze wofür System.
Genau, das ganze System mit Connector und sowas. Dann musst du einen Notfallplan für jeden Patienten auch installiert haben über Turbomed, was wir jetzt haben. Das war wirklich viel Aufwand. Das waren so die Voraussetzungen von der KV, dass man auch gefördert wird. Dann wurden uns jetzt 1.500 Euro abgezogen. Dann habe ich bei der KV nachgefragt und da hieß es ja, was für ein Softwaresystem haben Sie denn? Und dann meinte er gleich so, okay, ich weiß, was Sie haben. Das ist dann quasi beim Update vom Softwareanbieter nicht übertragen worden an die KV, so dass wir es dann einfach...
Noch ein Turbomed-Fehler.
Noch ein Turbomed-Fehler, ja, genau.
Turbomed kommt hier nicht gut weg.
Nee, im Moment nicht so gut, aber man kann sich ja verbessern.
Ja. Okay. Bei diesem niedrigen Niveau kann man sich nur noch verbessern. Okay, das war's zum E-Rezept oder wollt ihr noch was dazu erzählen?
Nö, ich glaube, das reicht. Da kommen bestimmt Fragen und Tipps aus der Community und dann nehmen wir uns dem an.
Okay, dann kommen wir zu einem ganz erfreulichen Thema, bei dem ich hier auch immer am Küchentisch sozusagen mitfiebern kann. Die Notdienste, was genau ist das? Wie funktioniert das?
Also das funktioniert so. Ich habe ja nun einen Kassensitz gekauft, ja, von der KV sozusagen und bin mit diesem Vertrag, den ich dann mit der KV geschlossen habe, weil ich eine Zulassung habe, bin ich verpflichtet, dieser Versorgung der Versorgung der Bevölkerung oder der Kinder
in Kiel
sozusagen nachzukommen oder bin verpflichtet an den Notdiensten, die ja von der KV installiert sind und zwar immer zu den Zeiten, an denen die Praxen geschlossen haben. Das heißt, das sind bei uns montags von 19 bis 21 Uhr, dienstags auch, Mittwochnachmittag, wo die meisten ja geschlossen haben, dann von 17 bis 21 Uhr, Donnerstagabend auch nochmal, Freitagabend auch und an den Wochenenden. So, das heißt, da gibt es einen Plan, wir Kinderärzte in Kiel sind auch alle verpflichtet dazu.
Kurze Frage dazu, was ist ein Notdienst? Bevor ich davon gehört habe, habe ich immer gedacht, es gibt einfach nur so eine Anlaufstelle, wo die Leute mit gebrochenen Beinen am Wochenende hinlaufen in die Klinik.
Das ist, wenn
manchmal sitzen auch Kinderärzte in einem Extraraum.
Ja, genau. Also wir haben in einem Krankenhaus quasi Räume, und wir haben da zwei Räume, wo neben den Allgemeinärzten, wo dann die Eltern, wenn das Kind am Wochenende Fieber hat oder am Abend oder in der Nacht, wobei in der Nacht sind die Kollegen in der Klinik zuständig, dann hinkommen können und sagen, Mensch, ich war zwar heute beim Kinderarzt oder ich habe keinen Termin gekriegt und ich habe jetzt Sorge und ja, dann kommen die da hin und es sitzt immer einer dann von uns Kinderärzten aus der Region dann da und guckt das Kind an, berät die Eltern, druckt Rezepte aus, schickt sie wieder weg, muss teilweise auch die Kinder in die Klinik einweisen. Reisen, je nachdem, was sie haben, muss die weiterschicken zu den Chirurgen, wenn die eine tiefe Schnittwunde haben, wenn die sich eine Perle ins Ohr gesteckt haben, was weiß ich. So, genau, dazu sind wir quasi verpflichtet. Und dann ist es jetzt so, dass es da einen Pool gab an Ärzten, die wirklich auch über die KV als Poolärzte angestellt waren. Das heißt, das waren, ich sag mal, Muttis, die in der Elternzeit waren, die da gerne mitgearbeitet haben. Oder Kinderärzte, die eigentlich schon in Rente sind, die sich einfach ein bisschen ihre Rente aufbessern wollten.
Also Muttis meinst du quasi Kinderarzt-Muttis?
Kinderarzt-Muttis, genau. Also Kinderärzte, die jetzt vielleicht gerade mal in der Klinik nicht mehr weiterarbeiten, weil sie noch in Elternzeit sind und dann einfach gesagt haben, Mensch, aber das ist ja nett, ich kann ja am Samstagnachmittag mal für 5 Stunden so einen Dienst machen. Das war für uns niedergelassene Kollegen auch sehr, sehr toll, weil man sagen muss, die Dienste werden pro Arztsitz vergeben und das sind dann im Durchschnitt so 2 Stück im Monat ungefähr. Für unsere Praxis sind das dann schon mal 4 im Monat. Und wenn man in der Praxis, sage ich mal, 30 Sprechstunden hat in der Woche, ist man eigentlich froh, wenn man dann ja auch nicht nach Hause gehen kann, sondern noch ganz viel Schreibtischarbeit hat, dass man eigentlich am Samstag und Sonntag kann man das mal machen und ist ja dann auch ein Nebenverdienst, aber ich verbringe dann die Zeit auch gerne mit meinen Kindern zu Hause. So. Und deswegen ist gerade die älteren Kollegen, die dann vielleicht auch schon am Ende des Berufes standen, waren immer froh, wenn es Poolärzte gab, die gesagt haben, wir machen das mit. Nun ist es so, dass ja das...
Wie oft hast du denn in diesem alten System in der Klinik sein müssen? Einmal im Monat? Zweimal im Monat?
Ja, sagte ich ja gerade. Eigentlich 2-mal im Monat.
Aber einen Teil davon haben ja Poolärzte übernommen.
Genau, man konnte dann sagen, okay, ich mache die Dienste alle selber oder Mensch, ich kann dann nicht. Und dann hat man die sozusagen freigegeben. Das regelt halt eine Person da für uns und stellt dann das immer rein, wenn jetzt jemand mal nicht kann oder wenn jemand irgendwie, ja.
Also genau, es gab auch Kollegen, die haben fast gar keine Dienste gemacht. Die haben alle gleich abgegeben, weil die gesagt haben, Mensch, wir arbeiten jetzt auch schon so lange und so. Oder jeder hat ja irgendwie so seine eigenen privaten oder auch was auch immer für Gründe. Und das war nie ein Problem. Also wenn man jetzt gesagt hat, Mensch, ich möchte eigentlich keinen dieser Dienste machen, haben sich immer genügend Leute gefunden und den gemacht. Oder wenn man jetzt gesagt hat, man ist da zu einer Hochzeit eingeladen und es sind Ferien oder so. Und jetzt, wenn man einen Dienst irgendwie wegtauschen möchte, der dann vielleicht auch noch in den Ferien liegt, das ist schwierig. Schwierig bis unmöglich ist ein bisschen, naja, meistens findet man jemanden, man fragt vielleicht jemanden, den man ganz gut kennt oder so, aber sonst war das nie ein Problem. Da konnte eigentlich jeder so ein bisschen auch sagen, gut, ich brauche das nicht, ich möchte das nicht.
Genau, ich fange nochmal quasi von vorne an. Ich glaube, wir haben jetzt so 2 Schritte übersprungen. Also es gibt ein System, bei dem müsst ihr Freitag, Samstag, Sonntags in der Klinik sein, wenn die Praxen nicht offen sind. Du müsstest im Schnitt eigentlich 2-mal im Monat das machen, 5, 6, 7 Stunden, je nachdem, wie lang die Notfallzeit ist. Und das wurde so ein bisschen abgefedert, das System, weil es Ärzte gab, die nicht quasi in der klassischen Verteilung drin waren, die haben da diese Dienste übernommen und haben da ein paar 100 Euro Zusatzverdienst gemacht oder ein paar Dutzend Euro für Kinderärzte. Und und was hat sich jetzt verändert?
Ja, es hat sich jetzt verändert, dass es ein Gerichtsurteil gibt und zwar kommt das aus Baden-Württemberg und zwar hat das Sozialgericht in Baden-Württemberg zu einem Zahnarzt, bei denen das ja eh so auch so ist, die haben auch diese Notdienste. Wer da auch immer geklagt hat, weiß ich nicht, aber es ist jetzt so, dass diese Dienste jetzt nicht mehr eine selbstständige Tätigkeit sind, sondern sozialabgabenpflichtig. So, das bedeutet, es müssen halt von diesem Dienst Sozialabgaben gezahlt werden und demnach hat die KV in Schleswig-Holstein, ich glaube auch bundesweit, diesen ganzen Poolärzten die Verträge gekündigt. Also die gibt es nicht mehr. Die sind weg, diese Poolärzte, weil sonst hätte sonst die Sozialabgaben tragen müssen. Genau, und vielleicht sogar auch nachzahlen. Und das wären ja einige Millionen Euro gewesen für die letzten Jahre. So, und jetzt stehen wir da. Und ja, ich sag mal, es ist ja nicht nur so, dass die Belastung unter den Kollegen jetzt dann mehr ist, wenn man halt wieder diese KV-Dienste nur unter den niedergelassenen Kollegen aufteilen muss, sondern dass man auch sagen muss, es ist halt auch ein Problem der ganzen Versorgungsstruktur. Ja, weil wenn man halt, sag ich mal, in ländlichen Räumen einfach auch nicht mehr genug Kollegen hat, die das machen können, dann ist halt auch die Versorgung der Kinder halt einfach gefährdet. Ja, dann muss die Mutter.
Das heißt, die KV sagt, die Kinderversorgung ist uns weniger wichtig als die Gefahr, Sozialabgaben zahlen zu müssen.
Ja.
Das ist ja die Entscheidung, die sie treffen.
Das ist anscheinend die Entscheidung, ja. Und was ich auch, also ich arbeite ja nur Teilzeit und ich habe aber auch quasi in meinem Vertrag stehen, weil ich auch Fachärztin bin und auf einen halben Sitz angestellt, dass ich eben auch diese Notdienste machen muss. Genau, das sind bei mir dann aber nur 4 im Jahr, weil wir uns das alle teilen. Das ist halt eher wenig. Und jetzt habe ich letztens auch gedacht, ach komm, dann mache ich nochmal einen zusätzlichen Dienst an einem Feiertag auch. Und genau, war auch gut, ist super viel zu tun, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Hab den halt gemacht und dann meinte meine Chefin danach auch, ja, das ist auch löblich und ist auch richtig gut, aber sie muss halt mittlerweile auch für jeden Dienst, den ich mehr mache, zusätzlich diese Sozialabgaben zahlen. Das bedeutet, also ich bin eh bei ihr angestellt und da zahlt sie es auch schon und klar, sie könnte jetzt sagen, sie macht alle diese Dienste, aber das schafft sie gar nicht.
Das heißt, die KV hat jetzt die Zahlung der Sozialabgaben auf die Ärzte übertragen.
Genau.
Und nicht mehr selber
machen. Genau. Und bei Jessica ist es halt so, sie hat auch eine angestellte Ärztin, das sind 7 im Jahr. Das sind dann über 1.000 Euro nochmal zusätzlich obendrauf für Dienste, die man selber auch gar nicht machen darf. Also es muss derjenige machen, sozusagen. Bei mir war es so, ich habe nochmal einen zusätzlich gemacht. Aber das wusste ich auch nicht. Und da, ja, fasst man sich schon so ein bisschen an den Kopf. Es sind Dienste, die eh kaum jemand machen möchte, weil ich sag mal, an schlechten Tagen oder an Tagen, wo es besonders voll ist, kommt man wirklich
im Winter.
An. Ja, morgens um 10 irgendwie kommt man an. Man arbeitet von 10 bis 21 Uhr. Also es gibt einmal einen Schichtwechsel in der Mitte. Und dann sitzen da schon 15 bis 20 Kinder, die auch teilweise wirklich krank sind. Man arbeitet dann ohne wirklich zuarbeiten der MFA. Also die nehmen die im Empfang, die Kinder, aber dann macht man alles alleine. Man löst Druckerprobleme, tauscht Druckerpatronen, sucht Medikamenten, Spritzen und genau, arbeitet da so vor sich hin. Und es ist teilweise wirklich so, dass man, wenn man da 5,5 Stunden war, dann hat man irgendwie, wenn es gut lief, 30, 35 Patienten behandelt. Dann lief es aber auch gut. Aber dann sind da noch 20 drüber, die schon für die nächsten da wieder sitzen. Und das macht man mal, ja, aber wenn man dann abends irgendwie, eigentlich ist es bis um 9, aber man kann sich vorstellen, wenn da immer noch 20 mehr sitzen, dann ist er mal bis um 10 oder um 11 und dann muss man am nächsten Morgen wieder in seine Praxis. Und wenn man das halt mehrfach die Woche macht, dann kann man auch gar nicht mehr, also ich sag's mal ganz ehrlich, man weiß überhaupt nicht mehr, hatte jetzt dieses Kind Fieber oder das oder also es ist wirklich super anstrengend und man will ja keinen Fehler machen, man will die alle gut betreuen. Ich würde fast sagen, an solchen Tagen, an Feiertagen oder Brückentagen und gerade im Winter, ja, ist das wirklich unmöglich teilweise. Also man fragt sich nach 3-4 Stunden, wo einem der Kopf steht.
Aber das ist ja sozusagen, das Muster wiederholt sich ja hier. Also hier sozusagen mehr Arbeit wird euch in diesem Fall so, sozusagen in der Praxis war es ja so, quasi, dass mehr Arbeit einfach gar nicht entgolten wurde. Und hier ist jetzt so, jetzt müsst ihr mehr arbeiten und zahlt noch drauf.
Ja, also als Praxisinhaber zahlen wir tatsächlich drauf. Das ist echt ein Riesenproblem.
Kannst du den KV-Vertrag kündigen?
Nee, kann ich nicht. Ja, könnte ich, aber dann, was mache ich dann?
Private.
Ja, davon gibt es tatsächlich Kollegen. Das ist immer ganz nett. Wobei da ja auch die Frage ist, die Privaten schicken oder, ne, also ich weiß immer nicht, wie die Privaten das machen, ob die dann die Handynummern rausgeben fürs Wochenende. Im Prinzip laufen die Patienten von denen, die nur Private behandeln, ja auch im Notfall da bei uns auf. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist tatsächlich so. Und ich muss sagen, das ist schon ein bisschen frustrierend. Ich habe jetzt die letzten Wochen auch viel damit zugebracht, immer nochmal zu gucken, okay, wer fühlt sich dafür zuständig? Wen kann man nochmal fragen? Es fühlt sich aber keiner zuständig. Die Steuerberaterin bei uns.
Aber die KV ist es doch, oder?
Ja,
kann ich einen Ansprechpartner,
ist es auch.
Herr Krüger,
kann ich
Herr Müller,
dir sagen. Ich habe letzte Woche mit 2 Personen darüber gesprochen und meinte, Mensch, wen kann man denn hier nochmal ansprechen? Weil irgendwo ist, kann es ja nicht sein, dass Sie, unsere angestellte Ärztin, dazu verpflichten, diesen KV-Dienst zu machen. Ja, sie wird auch namentlich erwähnt. Und dann macht sie den. Und ich zahle aber, ich sag mal, für so einen 5,5-Stunden-Dienst, zahle ich dann 150 Euro Sozialabgaben, damit sie den macht. Ich hab davon ja aber gar nichts.
Was hat der Herr Müller, nennen wir mal Herrn Müller, was hat er gesagt?
Gar nichts. Das sei ja auch nicht das Problem der KV, sondern das sei ja ein globales Problem, das müsste die Politik jetzt lösen. Das sehe ich auch so, dass die Politik das lösen muss. Es gibt auch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung tatsächlich ein Schreiben, wo halt darum gebeten wird, im Prinzip dieses Ding für uns auch so zu lösen, wie sie es für die Notärzte haben. Weil die Notärzte sind alle von der Sozialabgabenpflicht befreit. Da gibt es irgendwie Paragraph.
Was sind Notärzte?
Na, die Rettungsdienste. Notarztwagen quasi.
Das sind meistens Internisten oder Anästhesisten, mhm, die aus der Klinik raus dann Dienste
machen. Die
machen
das aber, selbstständiger. Die sind quasi Vollzeit-Notarzt, so wie ihr Vollzeit-Kinderarzt.
Nein, die sind meistens an der Klinik angestellt, also sind halt zum Beispiel Anästhesisten. Ich weiß es von einem, der ist Anästhesist, der arbeitet seine Vollzeitstelle in der Klinik und dann hat er halt Lust, am Wochenende nochmal Notarzt zu fahren, weil ihm das auch Spaß macht, weil es natürlich auch Geld bringt, weil er dann in der selbstständigen Tätigkeit diesen Notdienstschicht macht. Ich weiß nicht, was die mittlerweile machen, 12 Stunden. Und da gibt es Paragraph 23 vom Sozialgesetzbuch, gibt es halt die Vereinbarung, dass die von der Sozialabgabe befreit sind. So, und eigentlich ist es jetzt die Aufgabe der Politik, meiner Meinung nach, es ging auch ein Schreiben, meine ich, an Herrn Lauterbach raus, dass wir diesen oder diese Poolärzte für die Notdienste
gleich.
Aber
es gibt ja gar nicht die Politik, das habe ich jetzt in verschiedenen Podcasts bei Kassenzone schon gelernt. Es gibt ja, also man muss, also hier sozusagen die Politik oder der Staat sind ja quasi Vertreter von den Bürgern, also uns. Ja, also die Kassenärztliche Vereinigung ist genauso Teil der Politik wie sozusagen ihr hier oder wir in diesem Podcast. Wenn sozusagen jemand sagt, er ist dafür nicht zuständig, es muss irgendjemand anders machen, dann ist da schon der Fehler. Also quasi, Herr Müller liegt falsch, er muss sich halt drum kümmern. Mhm. Sozusagen, er muss ja quasi auch in eurem Interesse handeln, weil die Kassenärztliche Vereinigung ja ein Ziel hat, dass sozusagen eine ordentliche Versorgung sichergestellt wird und quasi nicht mehr Arbeit jetzt auch noch bestraft wird mit Abzügen. Ja. Und das ist ja wirklich Wahnsinn. Ist ja traurig.
Das ist traurig und man muss auch ganz klar sagen, dass in den Kliniken, also es ist ja überall in Deutschland so, auch in den Kinderkliniken in Kiel, also die sind personell super schlecht besetzt. Es gibt selten ein freies Bett. Man muss wirklich viel telefonieren und also das ist ja auch so ein bisschen, dass man mit denen zusammenarbeitet. Also wir decken eben, wenn wir nicht in der Praxis sind, eben diese Notdienste ab. Die machen dann die Nächte. Ich weiß auch nicht, wie die Leute sich das vorstellen. Man verdient damit nun mal kein Geld. Ja, also entweder einem sind die Kinder wichtig und das Wohl der Kinder und man investiert darin, dass die gut versorgt werden.
Okay, das ist aber ein Problem eurer sozusagen der grundsätzlich des Sektors, also des Kindersektors, dass quasi das Vergütungssystem einfach so unattraktiv ist, dass für Kliniken, Kinderärzte nicht viel übrig
bleibt. Nichts.
Ne? So, das bleibt ein sozusagen da. Wir können im Grunde nur hoffen, dass es weniger Erkrankungen gibt.
Naja, das Problem der Kliniken ist ja einfach, dass die sowas vorhalten müssen. Ne? Das ist ja das große Problem. Das hatte ich nochmal nachgelesen, dass tatsächlich die Kinderkliniken zu 80% Personalkosten haben, im Gegensatz jetzt zu einer anderen Abteilung, da sind es vielleicht nur 60% Personalkosten, einfach weil du hast einen höheren Aufwand. Wenn ein Kind in die Klinik kommt und Blut abgenommen werden muss, das ist man nicht eben kurz geregelt, weil das hält ja nicht die Hand hin, sondern da muss man, eine Schwester muss festhalten, die andere Krankenschwester muss die Röhrchen hinhalten, der Arzt muss gucken, wie er das macht und das ist halt einfach das Problem. Die müssen halt im Prinzip für den Winter so viel Personal vorhalten, dass wirklich alle Kinder gut betreut werden können und im Sommer kommen dann aber nicht so viele. Also eigentlich müssten sie so viel Personal haben, dass sie dann teilweise sagen könnten, gut, du musst jetzt heute aber eigentlich nicht arbeiten, gut, dann kannst du vielleicht nach Hause gehen. Aber das ist halt einfach das große Problem, dass es einfach mehr Aufwand ist mit den Kindern, muss man sagen. Also
dann habe ich irgendwie rausgehört bei diesem Poolarzt-System, dass jetzt auch Leute, die einen Sitz haben, also einen kassenärztlichen Sitz haben, jetzt Dienste machen müssen, die dafür eigentlich gar nicht mehr so richtig qualifiziert sind. Also, ist das genau zu verstehen?
Ja, das wäre wenn man jetzt bei den Hausärzten guckt zum Beispiel, kann es eben sein, also ich habe gerade eben auch kurz was dazu gelesen, was Jessica mir geschickt hatte, kann es eben sein, dass nun auch wirklich Augenärzte, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber Augenärzte, Hautärzte, ja, Gynäkologen, diese Allgemeinarztpatienten betreuen sollen. Das wäre so, als würde man mich irgendwie auf die neugeborene Intensivstation stellen. Das würde ich auch nicht mehr hinbekommen. Und ich finde es auch lächerlich. Also dann wird den Ärzten gedroht. Also ja, passt mal auf, wenn das nicht abgedeckt werden kann, dann steht ihr da auch.
Wer droht? Die Kassenärzte, Herr Müller wieder, von der Kassenärztlichen Vereinigung. Der sagt, wenn ihr das nicht macht, gibt es Strafzahlungen oder Abzüge. Nur jetzt ist es ja Abzüge.
Nee, es ist halt so, dass tatsächlich den Poolärzten wurde gekündigt. Und gerade bei den Allgemeinmedizinern waren das viele. Ich habe in der Zeit der Corona-Pandemie ganz viel im Impfzentrum mitgearbeitet und habe da viele Hausärzte kennengelernt. Und bei denen ist es ja so ganz anders als bei uns. Wir sind halt nicht so viele Kinderärzte, aber die Hausärzte hatten einen viel größeren Pool an Freiwilligen, die das gemacht gemacht haben. Die standen eigentlich sogar eher Schlange, weil sie gesagt haben, Mensch, das ist ein nettes Nebeneinkommen und die haben auch noch ein anderes System. Die haben einen, der da mit uns in der Ambulanz sitzt. Dann haben sie einen fahrenden Dienst, der fährt tatsächlich von der KV rum. Also da ruft dann Alex an und sagt hier, kommt mal bitte jemand vorbei zu mir nach Hause. Hier meine, weiß ich nicht, mein Sohn hat sich hier irgendwie verletzt oder sonst was, was so ein bisschen, ja, wo gesagt wird, man kann nicht in die Praxis kommen. So, die haben fahrenden Dienst und dann haben sie sogar noch so eine Bereitschaft über Nacht. Aber das war, so wie ich das immer verstanden habe, wirklich heiß begehrt. Man musste sich schon mit dem, der die Notdienste verteilt hat, gut stellen, damit man dann auch welche abbekommen hat. Bei uns Kinderärzten sieht das ganz anders aus. Wir sind dazu verpflichtet, wir sind nicht so viele. Und jetzt ist es aber so, dass bei den Hausärzten, dadurch, dass die Poolärzte weggefallen sind und das wirklich viele sind, die KV einfach ein Schreiben, ich weiß es von meiner Freundin, die Gynäkologin ist, ein Schreiben rumgeschickt wurde und gesagt wurde, wenn wir die Versorgung durch die, die da sind, nicht mehr gewährleisten können, dann kann es sein, dass ihr diese Dienste mit besetzen müsst. Und dann sagt sie zu mir, ganz ehrlich, es will mich doch als Gynäkologin irgendwie nach 16 Jahren keiner mehr auf irgendwen loslassen und ich soll dann Herzinfarkt erkennen. Meinst du, das kann ich überhaupt gar nicht? Und sagte ich, ja, gut, kann ich verstehen. Und da ist auch wieder die Frage, wie gut ist die Qualität der Patientenversorgung? Weil ich meine, möchtest du, wenn du da hinkommst und was hast, vor jemanden stehen, wo du weißt, okay, der ist Augenarzt, der hat aber von dem anderen die Körper gar nicht mehr so die
identifizieren
die Ahnung.
Sich ja oft gar nicht als ja, Augenarzt. Die sind genau. Einfach der Notarzt. Der so. Arzt.
Naja, ist halt die Frage, wie sehr die Qualität dann auch darunter leidet. Ich meine, da kann man ja was übersehen. Das ist ja immer unser eine...
Und das ist jetzt gerade irgendwie passiert und was ist jetzt die Konsequenz? Gibt es dann einfach weniger Anlauf, also weniger Notfallpraxen? Ja. Kann man jetzt nicht sagen, ja, Schleswig-Holstein gibt es dann einfach nur noch ja. Kiel, Hamburg oder Münster, that's ja. it?
Es wir gibt viel weniger Notarztpraxen. Also
die haben die Zeiten reduziert.
Und die Zeiten sind reduziert, genau. Wir sind in Kiel, bei uns wird nichts reduziert. Also ich habe das Gefühl dadurch, das ist auch okay. Also wir müssen die ja auch versorgen. Das ist keine Frage. Sonst hätten wir 24/7 für unsere Patienten irgendwie die Aufgabe, sie zu versorgen. Und so kann man ja auch dankbar sein, dass immer jemand anderes das mal macht. Aber letztlich ist es so, in Eckernförde gab es auch etwas, wo auch Kinder mal mit angeguckt wurden. Also es gibt gewisse Stationen, die geschlossen sind. Und dadurch konzentriert es sich natürlich aber auch auf Kiel zum Beispiel. Also wir haben da einen Wartebereich, der ist auch gar nicht für diese Patientenmassen, die da jetzt kommen, ausgelegt. Also die Leute, wenn sie gut drauf sind, gehen sie halt nochmal spazieren.
Wo kommen die dann her?
Ich meine, wo die herkommen?
Weißt du, kommen dann Leute aus Schleswig oder aus Husum?
Auch
oder?
Teilweise. Also Husum ist jetzt ein bisschen weit gegriffen. Ich weiß nicht, wo die hinfahren, ehrlich gesagt, ob es da irgendwas gibt. Aber die kommen schon von, ich finde, es ist viel mehr geworden. Die kommen schon von weiter her. Mhm. Auch, ich weiß, wir haben ja auch mal in Eckernförde auch ambulant mitbetrieben. Da gab es dann noch eine Kinderklinik. Da hat man auch in Eckernförde tatsächlich an so einem Feiertagsdienst, auch mit den ganzen Urlaubern, hatte man auch mal so 40, 50 ambulante Kinder. Und das gibt's da nicht mehr. Also die kommen nach Kiel. Also wo sollen sie sonst hin? Vielleicht fahren auch ein paar, weiß ich jetzt nicht, nach Flensburg. Aber dadurch staut sich das schon. Also die Wartezeit ist so 3 Stunden meistens, 3,5.
Und das ist dann auch quasi das, was die Patienten dann erleben. Weil es könnte ja auch durchaus sein, dass man Dienst dann wirklich nicht besetzt wird, wo der Hausarzt dann, die Gynäkologin dann sagt, sie kommt einfach nicht, bleibt das zu. Und dann kann man auch mal 5, 6, 7, 8 Stunden einfach da sitzen in der Klinik.
Ja, das kann tatsächlich vorkommen.
Bis dann die Praxis wieder aufhat am Montag.
Ja, genau.
Also bei uns sitzt man auch 3, 4 Stunden, wenn der Arzt da ist.
Das, ich finde halt ein großes Problem und das finde ich geht auch eigentlich tatsächlich an die Regelung des Dienstes an die KV. Aber da haben wir uns, glaube ich, auch noch nicht genug zusammengeschlossen, um damit zu protestieren, ist halt, dass wir wirklich da alleine arbeiten. Und das ist einfach ein Unding, wenn man, ja, ich finde es nicht in Ordnung.
Also alleine.
Genau,
MFA,
ich bin komplett alleine. Wir in Kiel haben 2 Behandlungszimmer. Ich weiß gar nicht, wofür ich die haben soll. Einer reicht mir, weil ich muss alles alleine machen. Ich hole den Patienten rein, ich schreibe die Anamnese. Wir haben auch leider keine Textbausteine. Ich schreibe alles alleine, ich druck das Rezept aus und schicke sie wieder weg. Es war im...
Ja, das Rezept machst du jetzt ja mit dem...
Nein, da geht das noch nicht.
Da geht es nicht.
Ach so,
nein, das ist alles.
Okay. Ich weiß gar nicht, Katrin, du musst mir mal helfen. Es war im Dezember 22, meine ich, nachher so schlimm, dass wir so ein hohes Patientenaufkommen hatten, sowohl in den Arztpraxen als auch in dem Notdienst. Da hat dann ja netterweise die Politik auch in den Arztpraxen gesagt, wir dürfen ja pro Patient mit Infekt kriegen wir 5 Euro mehr. Das war auch schön, das hat sich mal richtig gelohnt, da haben wir auch mal was verdient. Ich weiß nicht, warum das dann
also
einfach wieder geändert wird.
Die 5 Euro mehr pro Patient, ja? Die machen richtigen, haben richtigen
Juhu-Schrei. Genau, ja, das ist ja das Ding, was wir besprochen hatten beim ersten Mal. Wenn die Mutter mit dem Infekt kommt und die war schon einmal da, verdiene ich da ja nichts. So, da war es halt so, dass man eine bestimmte Ziffer abrechnen musste, Infekt der oberen Atemwege, ja. Luftwegsinfekt, was auch immer, hat man nochmal 5 Euro extra bekommen. So, das war ja ein ganz schlimmer Winter. Ich weiß, wir bei uns vor der Praxis haben die sich bis zur Bushaltestelle gestapelt. Der 80-jährige Vermieter, der oben bei uns wohnt, sagte irgendwann zu mir, meine Güte, sowas habe ich in den letzten 20 Jahren ja noch nicht erlebt. Was ist denn da bei Ihnen los? Das war ja diese Zeit nach Corona, als so viele krank waren. Und da haben dann die in der Anlaufpraxis so lange gewartet, dass wir dann endlich ausgehandelt haben oder der Notdienstbeauftragte bei uns, dass eine MFA mitkommen durfte. Und sie haben sie pro Stunde mit 50, 40 Euro bezahlt. Das heißt, ich habe da dann ein paar Mal meine eigene MFA mitgenommen und kann in der Zeit, wenn ich nicht schreiben muss, sondern sie schreibt, ich untersuche das Kind, ja doppelt so viele Patienten behandeln. Und da muss man sagen, dass das eigentlich ein totales Strukturproblem ist oder Organisationsproblem. Das bräuchten wir eigentlich für jeden Dienst, zumindest an den Wochenenden. Also so ein Montag.
Würden die MFAs das denn machen, wenn sie wenn dafür also, bezahlt werden?
Ganz ja. Meine jungen MFAs haben sich darüber gefreut, tatsächlich. Die waren sogar richtig traurig, als ich dann nachher sagte, so im März, die Infektwelle ist laut KV vorbei, ihr könnt nicht mehr mitkommen oder ich bezahle sie privat aus meiner Tasche. Das könnte ich ja auch machen.
Welchen Anreiz hättest du dafür?
Dass es nicht so chaotisch ist.
Dass es stressig ist. Ja. Aber dann verdiene ich ja wieder weniger.
Dann verdiene ich noch weniger.
Ja,
okay.
Noch weniger, okay. Genau. Also das könnte ich machen. Ich glaube, es gibt auch ältere Kollegen, die das teilweise machen, weil sie einfach sagen, man, alles zusammen und dann stapeln sich die Patienten. Mhm. Aber es ist wirklich so, dass in den Wintermonaten, wenn wirklich viel los ist, also mein letzter KV-Dienst am Wochenende, da kam ich dann am Nachmittag hin und dann guckte die MFA, die vorne die im Empfang nimmt, mich an und sagte, also die warten im Moment alle 3-4 Stunden. Ich habe sie teilweise schon wieder nach Hause geschickt, habe gesagt, sie sollen noch mal wieder kommen. Und das ist ja einfach Unzufriedenheit der Eltern. Uns stresst das alle. Ja, man muss natürlich auch bei einigen Sachen sagen, Mensch, die Eltern sollten vielleicht auch mal überlegen, ist das wirklich jetzt ganz dringlich? Muss man damit kommen, wenn
dazu
man jetzt...
Dazu habe ich ja Lauterbach gehört, der dieses Triage-System vorgeschlagen hat. Der gesagt, das muss irgendwie vorher abgefangen werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt telefonisch war und dass Fälle, die man in einer Praxis behandeln muss, dass die in der Praxis behandelt werden und sagen, und damit wird der Aufwand deutlich geringer. Und dann hatte die Ärztevertreterin dann in der Tagesschau gesagt, ja, das ist ungefähr so, als würde man sagen, die Bahn fährt morgen pünktlich. Es verlagert das Problem nur. Aber würde das helfen? Also, oder wer könnte das denn machen? Die Kinder, die wirklich nicht Notfall sind, die zurückschicken. Sind es überhaupt viele von den 50, die da irgendwie in einer Schicht drin sind? Wie viele müssten denn da nicht hinkommen aus eurer Sicht?
Ich finde es sehr unterschiedlich. Also ich habe schon Dienste, da ja weiß ich schon gar nicht mehr, zu welcher Apotheke die gehen können, weil die alle ein Antibiotikum brauchen. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde, insgesamt werden die kränker.
Weil es nicht mehr Antibiotika gibt?
Ja, genau, das ist ein nächstes Thema.
Okay,
also das
machen wir zum anderen Thema. Genau. Fehlen die Medikamente? Da brauchen wir natürlich noch eine Apothekerin oder den Philipp Zörner hier in dem Podcast.
Aber es ist schon so, in meinem letzten Dienst würde ich sagen, habe ich irgendwie so 35 Kinder da behandelt, da waren 2, 3, aber die anderen waren schon richtig krank und hatten hohes Fieber und das ist momentan auch, es gibt so viele Sachen, die sind irgendwie sehr, ja, die Kinder sind da ein bisschen kränker geworden vielleicht auch. So Streptokokken gab es viel, das ist jetzt sehr medizinisch, aber und da kann man jetzt auch nicht sagen, warten Sie mal nochmal 3 Tage. Die mussten schon behandelt werden und genau. Es gibt auch Tage, da kommen die, weil irgendwo eine Zecke sitzt. Das erkläre ich den Eltern schon bei uns in der Praxis immer, dass man die selber entfernen kann. Oder irgendwo ein roter Pickel seit 3 Monaten oder Bauchschmerzen seit 3 Monaten. Da bin ich auch ehrlich, da sage ich denen auch, das ist eine Notfallpraxis. Wir machen das jetzt hier einmal kurz. Aber letztlich rechtfertigt es nicht zu kommen wegen
und
sowas.
Und Privatpatienten, wenn die jetzt tatsächlich die Nummer ihrer Kinderärztin hätten und dann sagen, hier am Wochenende, ich muss das Kind irgendwie mal vorstellen, das ist jetzt hier gerade vom Klettergerüst gefallen, könnte dann die Kinderärztin sagen, ja gut, kostet 100 Euro, kommen Sie mal zu mir nach Hause, gucke ich mir kurz an. Geht das? Machen die das so?
Es gibt ja diese Abrechnung, also es gibt ja hier Die, quasi die private Abrechnung. Also wenn jetzt, ich kann es nur sagen, wenn jetzt ein privater Patient zu uns kommt in die Anlaufpraxis, für den schreiben wir eine Privatrechnung. Mhm. Aber da gibt es standardisierte Vorgaben, weiß ich nicht. Anamnese irgendwie 7 €, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf genau, körperliche Untersuchung irgendwie vielleicht nochmal 30 €, Wochenendzuschlag. Da ist man dann bummelig pro Privatpatient, sag ich mal, bei 50 €. So. Und ich glaube jetzt nicht, dass man einfach irgendwelche beliebigen Summen dafür nehmen kann. Weiß ich aber nicht. Also wir müssen dann das abrechnen und denen Rechnung schreiben.
Okay, ich nehme schon mal mit, es wäre schön, Herr Müller von der Kassenärztlichen Vereinigung hier mal als Gast zu haben. Ich hatte immer gedacht, die Kassenärztliche Vereinigung ist euer Vertreter quasi, der in euer Interesse handelt. Hier habe ich jetzt aber rausgehört, das funktioniert in der Praxis nicht so richtig. Wir brauchen jemanden zum Thema Medikamente. Von Turbomed sozusagen kündigt sich vielleicht auch irgendwann mal so ein Gast an. Da gibt es dann auch einen anderen Punkt, den wir mal besprechen müssen. Da müssen wir mal rausfinden, wer den Connector baut. Und dann, wie sieht's aus mit Community-Feedback? Braucht ihr noch ein paar Fragen? Stehen ja schon in der Community. Lest ihr euch das ab jetzt durch, wenn du den Discord-Nutzernamen hast?
Ja,
Baltic Jessica wäre zum Beispiel ein schlauer Name für dich.
Ja,
nehmen wir das auch.
Machen wir. Ja, das werden wir tatsächlich, ja, also Fragen finde ich immer gut. Ich glaube, da sind wir auch total offen für. Und ja, an Ideen, also wie gesagt, Katrin und ich müssen uns auch erstmal einfinden, aber ich glaube, an Ideen, was man da jetzt nochmal interviewen kann, haben wir schon. Wie gesagt, das finde ich auch ein gutes Thema. Einmal vielleicht auch jemanden aus der Apothekersicht dabei zu haben, auch mal zu hören, was für Probleme haben die eigentlich. Und dann Kollegen vielleicht auch nochmal tatsächlich zu interviewen. Und ja, die Sache mit der Telematik ist natürlich auch was. Vielleicht findet sich da jemand.
Okay, vielen Dank.
Ja, gerne.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.